Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit
Christine Watti.
Und mit Johannes Nichelmann. Es ist so schön, dich zu sehen und auch zu hören.
Ich freue mich auch. Ich freue mich auch sehr, dass du es aus den 90er Jahren hierher geschafft hast.
Ja, ich war in den 90er Jahren schon richtig, richtig lebendig, so richtig am Leben, mittendrin in der Kultur, in der Popkultur, in der Gesellschaft. Du hast da gerade so angefangen, dabei zu sein.
Ich habe mir da überlegt, die 90er Jahre, da slide ich mal rein ins Live. Genau, ja. Ich habe da auch Erinnerungen dran, aber nicht so feste wie du natürlich.
Und deswegen möchte ich dir heute 35 Minuten lang erzählen, wie das war in den 90ern. Natürlich nicht, aber wir wollen über die 90er reden, und zwar warum denn eigentlich? Am Ende liegt es an jemandem, der genauso wie du da erst angefangen hat, richtig zu leben. Das ist nämlich Kais Harabi. Möchtest kurz sagen, unser Redaktionsmitglied Kais Harabi hat eine Entdeckung gemacht, die, also vielleicht hat er sie nicht als einziger Mensch auf der Welt getätigt, aber zumindest mal das Kinoprogramm
gecheckt. Er hat uns Bescheid gesagt.
Er hat uns Bescheid gesagt, genau. dass es gerade Filme und Serien gibt, die doch stark an die 90er erinnern, weil sie da nämlich irgendwie überhaupt mal veröffentlicht wurden und jetzt ihre Sequels auf den Markt hauen und teilweise eben auch mit dem alten Filmpersonal. Ich will nur mal ganz kurz dich, Johannes, überraschen mit einem kleinen Trailer-Ausschnitt. Guck mal, kennst du?
After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix.
Ist eine Mischung aus Akte X, aber es ist eigentlich Matrix, wie er gerade eben schon gesagt hat.
Er hat sogar Matrix gesagt, dann dachte ich so, oh Mann, ey, in den 90ern haben wir natürlich gesagt, guck mal, hier wollen wir Matrix gucken mit Keanu Reeves. Und jetzt kann man schon den aktuellen Teil Matrix, Matrix Resurrections gucken. Ein so ein Beispiel aus den 90ern. Was haben wir noch?
Scream. Klingt genau wie Matrix irgendwie.
This isn't funny, Amber.
When you like to play a game, Tara.
Und auch das kommt wohl wieder.
Ja. Gott, das ganze Geschrei, ey. Ich hab das alles überhaupt nicht geguckt, übrigens, Scream. Ich fand das furchtbar in den 90ern schon. Jetzt kommt schon die fünfte Folge raus und auch da ist es so, die fünfte Folge. Ich kann nur noch in Serien denken. Man sagt ja wohl bei Filmen wohl der fünfte Teil, richtig?
Das stimmt wohl, aber es kommt jetzt auch der 700. Teil von Sex and the City raus, nämlich als großer, großer Film.
Die neue Staffel, und da ist es nämlich auch so, dass die Freundschaftsgruppe rund um Sarah Jessica Parker, dass die, also so heißt natürlich die Schauspielerin, dass die inzwischen auch als älter gewordene Damen über die Serienleinwand flanieren. Also man kann quasi dem Wandel ihrer eigenen Zeit und des Lebens dabei zuschauen. Und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt zumindest die drei Beispiele verbindet. Ne? Das ist eben nicht nur irgendwie ein Remake, sondern es erzählt die Geschichte einfach weiter. Und viele Leute scheinen sich gemütlich und wohl zu fühlen in diesem 90er-Jahre-Gefühl.
Was interessant ist, weil die 90er-Jahre vor allem ja durch politische Umbrüche eigentlich interessant sind. Ne? Also es ist ja gerade erst die Transformation, was ist so richtig erst angefangen nach der Wiedervereinigung. Dann ist der Irakkrieg reingebrochen in den 90ern, der erste 1991. Und es gab wahnsinnig viele rechtsextreme Übergriffe in Deutschland von Solingen, Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Guben und so weiter und so fort. Also es war ja auch ein politisch mega spannendes Jahrzehnt, und gleichzeitig wirkt ja auch noch anderes nach, wird mir ein Britney Spears zum Beispiel. Ne? Also Free Britney, jetzt vor kurzem groß gewesen. Britney Spears ist für mich so der Inbegriff der 90er Jahre. Wenn mich jemand fragt, was wäre da so die musikalische Ebene und auch so die popkulturelle Ebene, dann wäre es Britney Spears.
Das können wir gleich mal mit all diesen Details und Beispielen besprechen mit Jens Balzer. Er ist Autor und Kolumnist, habt ihr möglicherweise schon mal im Programm von Deutschlandfunk Kultur unter anderem gehört oder Dinge von ihm gelesen. Und Jens Balzer weiß deswegen auch viel über die 90er Jahre, weil er nämlich gerade darüber auch ein Buch schreibt. Warum überhaupt, Jens?
Warum? Mhm. Naja, ich habe eins über die 70er geschrieben und eins über die 80er.
Ja, gut.
Ach so, kommen da halt mal die 90er. Ne?
Also das ich, aber irgendwann ist Schluss, Jens. Jetzt früher anfangen sollen.
Ich möchte das am Ende als Trilogie im Schuber haben. Das
ach so.
Wenn ich das schon mal beim Verlag angemeldet haben.
Aber gibt es noch einen anderen Grund?
Ich finde das, also tatsächlich schreibe ich mich so durch eine Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik im weitesten Sinne. Und die 90er sind natürlich enorm interessant, weil es, wie ihr gerade schon gesagt habt, ein Zeitalter des Umbruchs ist. Irgendwie ein Zeitalter, in dem viel Neues passiert ist, in dem aber auch viel zum letzten Mal passiert ist, also auch vieles möglich war, was heute nicht mehr möglich ist. Und wenn ich da gleich mal anknüpfen darf, Britney Spears, ist natürlich interessant, wäre das gerade diese Free-Britney-Debatte, aber tatsächlich ist natürlich, wenn man sich die Musik von Britney Spears anhört, ist auch wahrscheinlich neben Eminem, der ja auch Ende der 90er groß wird, zum letzten Mal, dass eine weiße Popmusikerin damit durchkommt, völlig unverhohlen bei schwarzen Popkünstlerinnen zu klauen. Das ist ja alles beim R&B der 80er, 90er zusammengestohlen, was Britney Spears dann macht, und dann als eigenständige Kunst zu verkaufen. Also alles, was man heute unter Cultural Appropriation fassen würde und was natürlich irgendwie mittlerweile zu Recht scharf kritisiert ist, war in den 90ern bei Britney Spears überhaupt kein Thema. Das ging dann noch so durch. Also es war zum Ende, es entwickelte sich bereits so das, was man heute identitätspolitische Debatte nennen würde und auch so Kritik an der Ausbeutung schwarzer Kultur durch weiße KünstlerInnen, zum Beispiel beim Hip-Hop, Public Anime etc., aber es hatte sich halt noch nicht breit durchgesetzt. Damit, also Britney Spears würde damit heute nicht mehr durchkommen, damals tat sie es noch. Das ist im historischen Vergleich, finde ich, interessant. So.
Aber also jetzt hast du natürlich, klar ist es logisch, dass du das Buch darüber schreibst, weil du dann in dieser Trilogie bleiben musst und damit die letzte Folge, wer weiß, zusammenfassen musst, dieser Gesellschaftsgeschichte. Aber ich habe schon den Eindruck, dass diese 90er im Rückblick immer wieder irgendwo auftauchen. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die uns quasi näher sind als die 80er und so weiter. Ist das der einzige Grund? Oder hat dieses Jahrzehnt doch auch alles Mögliche zu bieten, was die 80er zum Beispiel nicht hatten? Also selbst diese blöde Autoscooter-Pop-Musik, ne, die man jetzt, wir könnten hier und da ein kleines Beispiel gleich mal vorführen, falls sich die Leute nicht erinnern. Aber selbst das in Musikradios und so weiter ist der 90er-Tag immer wahrscheinlich inzwischen attraktiver als der 80er-Tag.
Nee, das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee, da muss ich dir widersprechen. Ich fand auch eure Einstiegsbeispiele natürlich super. Aber das ist, glaube ich, immer, hängt immer davon ab, wie man fragt. Ne? Also das irgendwie, wo die 90er, wo die 80er beliebt sind. Also wenn die Leute 10 Jahre älter sind, ich bin ja schon sehr alt und kann mich an die 80er auch noch sehr gut erinnern. Ah. Also dann ist natürlich eine Party, wo dann, keine Ahnung, Blue Monday läuft oder irgendwas von den Smiths, natürlich der totale Knaller irgendwie, und die laufen dann weg, wenn man ihnen Snap oder Two in the Room vorspielt. Und es ist natürlich auch so, richtig, also es ist viel 90er-Revival gerade im Kino. Es ist aber, also sagen wir mal, das erfolgreichste Album der letzten Woche, The Weeknd, ne? Dawn FM, ist komplett aus 80er-Sounds zusammengestoppelt. Irgendwie werden ganz in den letzten Jahren, irgendwie, also auch gerade während der Pandemie, sowohl bei Dua Lipa, also wirklich große Alben, die komplett irgendwie den 80er-Sound nachgestellt haben. Und natürlich ist auch die meistgesehene Disney-Serie gerade, Boba Fett, also die Star-Wars-Geschichte aus den 70ern und 80ern, wird genauso endlos weiterzählt. Ich glaube, wir leben generell in so einem popkulturellen Zustand, wo halt irgendwie endlos recycelt wird, irgendwie egal aus welchen Jahrzehnten. So. Und ich glaube, die 90er sind uns vielleicht... Nee, ich glaube nicht, dass die 90er uns näher sind. Also die 80er sind uns näher, glaube ich, weil man da schon mal das, was wir jetzt vielleicht wieder haben, so Atomkriegsangst und auch vor allem die Angst vor dem ökologischen Kollaps wesentlich deutlicher ausgeprägt war als in den 90ern. Insofern sind uns, glaube ich, die 80er näher. Und tatsächlich war es so, dass das, was uns jetzt wieder bewegt, also Stichwort Fridays for Future, ökologische Debatte, das kommt alles aus den 80ern, Gründung der Grünen, ökologische Bewegung. Und tatsächlich hatte man das in den 90ern zum großen Teil wieder vergessen. Also wenn man sich ansieht, wie die politischen Debatten gerade in den Alternativkulturen laufen. Also Ökologie war in den 90ern kein Thema mehr. Jedenfalls in einem wesentlich geringerem Maße als in den 80ern. Das kehrte dann erst im neuen Jahrtausend zurück. Und in weiten Teilen waren die 90er neben diesen politischen Umbrüchen auch eine Zeit, wo man ganz gut globale Probleme noch verdrängen konnte, wo man sich irgendwie in so einem posthistorischen Zeitalter wähnte. Ne? Der große Text von Francis Fukuyama, Ende der 80er, man befindet sich am Ende der Geschichte. Und bis einem zu dämmern begann, dass das mit dem Ende der Geschichte irgendwie doch nicht so stimmte, waren die 90er auch schon fast wieder vorbei.
Kann es nicht sein, dass die 90er so ein Partyjahrzehnt waren, vor allem hier in Deutschland, weil ja auch ein Teil der Bevölkerung, ungefähr 16 Millionen Menschen, erstmal Party machen mussten und erstmal ganz viele Sachen entdecken mussten und dann Umweltschutz und alles andere erstmal sowieso egal war? Ja. Ist das alle Ostdeutschen erstmal, das haben richtig krachen lassen, ab nach Mallorca und dafür erstmal kein Platz war für neue Probleme?
Das mag sein. Ich weiß nicht, ob man den Ostdeutschen, wenn man sie jetzt so pauschal wie als Umweltsäure, haben wir schon den nächsten Hashtag.
Das würde ich nie machen. Aber trotzdem muss ja da was raus. Also Leute haben da ja schon was entdecken wollen. Das ist ja gar kein Klischee, sondern das ist ja nun mal so.
Nee, klar. Und natürlich wurde auch dann, also es gab ja auch nicht nur schlechte Partymusik, natürlich wurde Anfang der 90er dann auch gerade Techno, als ich die letzte große Jugend Kulturbewegung, die nochmal entstanden ist, auch zu so einem Soundtrack der Wiedervereinigung. Ne? Also in Berlin, die west- und ostdeutsche Jugend tanzte gemeinsam zu Beats, die es vorher so nicht gegeben hatte irgendwie, und fand auf eine Art und Weise zusammen, wie es dann irgendwie in der großen Politik nicht stattgefunden hat. Also gab es auch schon so musikalische Utopien. Das ist auf alle Fälle richtig.
Jetzt ist die Erzählung, wir haben schon festgestellt, ne, also sehr viel 80er, es gibt super viele Serien. Jetzt gerade kam im ZDF Der Palast, ne, auch eine 80er-Jahre-Geschichte über den Friedrichstadt-Palast raus. Es gibt unzählige Serien, die in den 80ern spielen. It's a Sin aus UK, über die AIDS-Krise und so weiter und so fort. Mein Eindruck ist, dass generell die Erzählung, die gesellschaftliche Erzählung, da immer endet, also mit der Wiedervereinigung. Da gibt es noch ein bisschen Treuhand oder so, aber es gibt quasi über diese harten Zeiten der 90er Jahre, die von Arbeitslosigkeit, von schlimmen Dingen geprägt war, von großer Angst, von Wegzug aus dem Osten. Das ganze Städte sind von, weiß ich nicht, von 60.000 Einwohnern auf 20 runtergebrochen, wurden zur Hälfte gesprengt. Ja. Das alles wird fiktional nicht aufbereitet. Woran liegt das?
Es hat einfach, auch das ist eine Frage der Verdrängung, glaube ich. Das sind ja alles Themen, die auch jetzt tatsächlich erst in den letzten 5 bis 10 Jahren wieder so hochgekommen sind. Also ich war ja lange als Wessi-Redakteur bei einer Ost-Berliner Zeitung, bei der Berliner Zeitung, also von Ende der 90er bis 2017. Und es war tatsächlich so, Ende der 90er, ich hatte ganz viele Kollegen, Kolleginnen auch in meinem Alter, von denen man gar nicht wusste, wo die jetzt herkamen. Das war für mich egal, ob man aus dem Osten oder Westen kam, wo hat man sich gar nicht drüber gehalten. Und tatsächlich ist das Gefühl, also dass die Ostidentität oder die Ostbiografie auch für Leute in meinem Alter, die jetzt irgendwie, oder auch sogar noch eine Generation später, also dann vielleicht so der in den 80er Jahren Geborenen, die jetzt auch gar nicht mehr wirklich in der alten DDR sozialisiert werden, sondern auch im Nachwendedeutschland, so, das kommt erst langsam wieder hoch, nachdem man das lange verdrängt hat. Und es gibt irgendwie auch wenig wirklich Literatur. Es gibt einen, wenn ich einen Lektüre-Tipp gleich geben darf, irgendwie im Februar erscheint wirklich fantastischer Roman, der Debütroman von Hendrik Bolz. Das ist der Rapper von Zugezogen Maskulin, Testo. Und der hat irgendwie genauso, heißt Nuller Jahre, beginnt aber, der ist auch in den 90ern, war der halt Grundschulkind, mir erzählt schon auch noch irgendwie so, wie die aus den 90er Jahren kommende nachwendige Gesellschaft, alles das, was du gerade formuliert hast, irgendwie, also diese völlige Verkarstung des Ostens, der Wegzug, und dann bleiben halt nur die, die es halt nicht schaffen irgendwie in den Westen, und was das für ein Klima der Gewalt und Trostlosigkeit erzeugt und was das bedeutet, wenn man irgendwie als kleiner Steppke da aufwächst, irgendwie, das ist wirklich mit einer, ich habe danach schlecht geträumt nach dem Buch. Also das wird also mit einer maximal tollen Intensität irgendwie aufgeschrieben.
Lese ich auch gerade.
Und dann, Buch, und dann, ja. Oder an solchen Büchern gab es bisher nicht viele. Das fängt, glaube ich, jetzt gerade erst so richtig an.
Mit der nächsten Generation,
ja, ne? Genau.
Die es als Kind erlebt hat. Ja. Das ist ja das Interessante.
Ja.
Aber glaubst du, dass Leute das nicht sehen wollen? Also wenn man jetzt als Fernsehdirektor entscheiden würde, wir geben jetzt für 2024 den fetten Dreiteiler in Auftrag, der sich mit den 90er Jahren beschäftigt, ist halt nicht so knallbunt, sondern eher staubig, weil ganz viel abgerissen wird dann.
Na, ich weiß nicht, ich würde es machen als Fernsehdirektor, weil ich glaube, das sind genau die Themen, die jetzt gerade von Interesse sind, weil eigentlich jetzt sich auf breiter Basis irgendwie die Einsicht durchgesetzt hat, man kann das nicht länger verdrängen. Es sind Probleme, die einfach nicht weggehen dadurch, dass man behauptet, so wie die blühenden Landschaften haben wir doch irgendwie. Also das haben wir wirklich zur Genüge gesehen, und ich glaube, es gäbe dafür ein wirklich großes Publikum.
Aber das heißt, dann ist es tatsächlich vor allem so eine zeitliche Frage, ne? Wann Jahrzehnte aufgearbeitet werden, oder so eine mediale Frage, und vielleicht auch die Frage danach, dass es überhaupt jetzt erst im Moment aktueller wird, gesellschaftliche Geschichten auf ganz unterschiedlichen Ebenen, von Serien über Podcasts bis zu Filmen und so weiter nachzuerzählen. Dann stimmt also diese Annahme, die wir hatten, die 90er kriegen so einen besonderen Fokus, anders als andere Jahrzehnte, stimmt einfach nicht. Müssen wir einfach ein bisschen durchstreichen. Ne? Wir haben das ja genannt, das unkaputtbare Jahrzehnt. Das war aber auch natürlich deshalb so gemeint, weil eben auch so viel eigentlich gar nicht schön war. Also die politische Situation, aber zum Beispiel auch die Musik und alles Mögliche. Man kann da nicht so viel rausziehen, aber es kommt immer wieder und immer wieder. Aber das ist dann möglicherweise nur eine historische oder chronologische Konsequenz dessen, was man sich als Gesellschaft erzählt.
Aber es ist ja generell so, dass du historische Epochen oder historische Geschichten mit dem Blick aus der Gegenwart schreibst. Und dann so versuche ich auch meine Bücher zu schreiben, gar nicht erst zu tun, als ob man da jetzt objektive Geschichtsschreibung betreiben könnte. Das ist ja eh Quatsch. Also, sondern einfach zu sehen, also was deutet sich eigentlich in der Zeit an gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Gemengelagen an, die bis in die Gegenwart reichen. So. Und das heißt natürlich, also wir haben, es gab ja schon eine Menge, also weil ich gerade über Techno sprach, es hat doch einige Oral Histories und Geschichtsbücher des Berlin-Techno gegeben. Ne? Also das ist ja alles nun wirklich hinreichend aufgearbeitet.
Immer mit Westbam im Interview, grundsätzlich ja, Westbam.
Immer mit Westbam. Die Geschichten gibt es ja. Und es gab natürlich auch, also popkulturell wurde das bisher dann halt so als, na, so als heiteres Partyjahrzehnt wahrgenommen, wenn man sich also für elektronische Musik interessiert. Oder eben auch, das gab es ja auch dann irgendwie als Geschichte des popmusikalischen Verfalls, weil natürlich, also das für ältere Semester, also die Geschichte der Rockmusik, wie wir sie kennen, ja eigentlich, jetzt mal als These mit Nirvana endet. Also nach Nirvana ist mit im Genre der elektrisch verstärkten Gitarrenmusik nichts mehr passiert, was irgendwie neu gewesen wäre. Das war over. So. Und wenn man dann sieht, was da, also da kommt auch eine ganz lange popmusikalische Epoche an ihr Ende und wird durch was anderes ersetzt, nämlich durch Techno und durch Hip-Hop, der dann ja auch aufbricht. Die Geschichten sind auch schon erzählt worden, aber man guckt natürlich heute auch anders auf die, sagen wir mal, auf die 90er Jahre, wenn man sich dann über was davon übrig geblieben ist und wie sich das weiterentwickelt hat. Ne?
Und was ist denn davon übrig geblieben? Also ich meine, am Ende ist es dieses Jahrzehnt ja auf das Jahr 2000, auf das Millennium draufgeklatscht, was möglicherweise auch nochmal so eine andere Stimmung an vielen Orten machte. Das, was du vorhin schon gesagt hast, ne, dass Dinge auch zu Ende gegangen sind und vielleicht, wenn man es so metamäßig betrachtet, hat das auch irgendwie einen Einfluss. Aber ist was ja ist denn...
Gut, dass es dieses Jahrhundert konnte man wirklich mal beenden. Ne? Ja. Das ist auch ein guter Punkt, da mal einen Deckel drauf zu machen. Ganz so erfolgreich war es ja nicht. Ja.
Nee, ich glaube irgendwie, also das eigentlich endet natürlich die 90er Jahre am 11. September 2001. Ja, ne? Also stimmt. Das ist irgendwie so der, wir beginnen mit der, natürlich mit dem Fall der Mauer und enden 9-11. Wobei sie eben nicht nur mit dem Fall der Berliner Mauer beginnen, sondern jetzt gerade aus der Perspektive von 9-11 rückblicken natürlich auch 89 mit der Fatwa gegen Salman Rushdie. Also das ist auch ein historisch extrem einschneidendes Ereignis, wo man sieht, es in den 90ern kehrt was zurück, was man, sagen wir mal, jetzt so als Westlinker wie ich, so in meiner Situation völlig vergessen hatte, nämlich Religion. Religion wird wieder zum Thema, und zwar in Form des religiösen Terrors, also der politische Islam gerät auf die globale weltpolitische Bühne, und es führt natürlich auch ein direkter Weg von der Fatwa gegen Rushdie zu 9-11, also die Radikalisierung, der Beginn des internationalen Dschihads. Also wenn man sich die Biografie von Osama bin Laden ansieht, dann führt das natürlich irgendwie direkt irgendwie dazu. Und es ist auch interessant, dass natürlich mit dem Fall der Türme des World Trade Center auch ein zentrales Symbol der postmodernen Architektur zerstört wird. Also postmodern in dem Sinne, es werden völlig ohne jegliche Grenzen und Limits Stile, Traditionen, unterschiedlichster Kulturtraditionen und Erdteile miteinander vermischt. Also wie im World Trade Center halt so das, ne, die islamischen Minarette, die da eingebaut sind, und die Plaza, die dann die an Mekka erinnert. Und dann die großen technischen Türme, also so wie das so architektonisch gebaut ist. Und das war natürlich auch, man sieht, dass diese Idee, man kann alles miteinander verbinden, in den Nullerjahren dann vorbei ist. Also die Postmoderne ist vorbei. Genau wie das, ne, das Britney Spears Modell. Man kann sich irgendwie aus der schwarzen Musik, der Musik des schwarzen Amerikas bedienen, auch vorbei ist. Also es beginnen sich Sachen wieder zu trennen, die in den 90ern in der Postmoderne noch miteinander so verwoben waren.
Ist es einfach so ein, also es gibt so Zwischenpäpste, die nur so da sind, mal so kurz, und jeder weiß, das ist halt einfach egal. Sind die 90er Jahre auch so ein Zwischenpapst, so ein egales Jahrzehnt, was halt mal da sein musste, weil es anders nicht ging, weil man nicht in die Zukunft reisen konnte, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so interessant wie das, was vorher war und das, was folgte?
Ach, das ist natürlich ein Transformationsjahrzehnt, aber wenn man sich mal ansieht, andere Jahrzehnte ansieht, sind das eigentlich immer Transformationsjahrzehnte. Also man wird letztlich immer dabei rauskommen. Also als ich wie gesagt, fing ja an, über die 70er Jahre zu schreiben, und da sagten mir alle so, warum schreibst du denn über die 70er? Das war doch nur so ein Zwischenjahrzehnt. Wirklich interessant waren die 60er, Bürgerrechtsbewegung, und dann kamen die 80er mit der geilen Musik. Ja, mir so, ja, so, naja, nee, aber in den 70ern war es so, dass das, was gewissermaßen die Bürgerrechtsbewegung in den Alternativkulturen erstritten hatten. Aber nee, in den 70ern war es so, dass gewissermaßen so der große Impuls der Bürgerrechtsbewegung aus den 60ern sich dann so in so verschiedene Alternativkulturen, Subkulturen zerstreut hat, dass aber auch tatsächlich sowas wie Feminismus entstand. So. Also die neue Frauenbewegung kommt aus den 70ern. Das ist ja nun tatsächlich was so deutlich bis in die Gegenwart reicht. In den 80ern, auch ein Transformationsjahrzehnt, verlagerten sich diese politischen Impulse dann irgendwie in den Mainstream. Also dann gab es plötzlich, konnte man auch, sagen wir mal, feministische Positionen aus Serien wie der Schwarzwaldklinik rauslösen und lesen. Und tatsächlich glaube ich, dass sich aus so einer Perspektive in den 90ern erstmal einiges wieder zurückentwickelt, von dem man dachte, man wäre davon schon weggekommen. Also ich sagte schon, Religion, religiöse Dogmatik, man darf irgendwie sowas wie Blasphemie wird plötzlich wieder ein Thema, so huiuiui, darf man das? Es war in den 80ern völlig selbstverständlich, dass man satanistische Metal-Bands hörte, irgendwie die mit umgedrehten Kreuzen, so war gar keine Frage gewesen. Da fing man dann an den 90ern wieder vorsichtig zu werden. Es kehrte sowas tatsächlich wie der Begriff der Nation zurück. Man dachte ja im Westen, man wäre jetzt so dieses man wäre in so einer postnationalen Konstellation, wie das bei Jürgen Habermas dann hieß. Dann gab es aber plötzlich wieder, ne, also mit der Wiedervereinigung, es gab, ich glaube 93 war das, dieser Sammelband von diesen damaligen Neurechten rund um Boto Strauß, die selbstbewusste Nation, das war alles wieder da. Plötzlich war dann auch jemand, und nochmal Britney Spears, plötzlich wurde dann jemand wie Britney Spears im Popdiskurs als Feministin verhandelt. Ich meine, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Also, so, das heißt, es wurde auch irgendwie, also klassische emanzipatorische Begriffe plötzlich doch zu sehr niedrigen Bedingungen verscherbelt irgendwie an Popkulturfiguren. Aber, also ja. Im Nachhinein kommt es mir wirklich so vor, als ob man viel verloren hätte. Auf der anderen Seite steht natürlich, ein Satz noch, Entschuldige, steht natürlich das, was wir heute Informationsgesellschaft nennen. Also ich meine, die Durchsetzung des Internet ist, also das World Wide Web von 94, das kommt aus den 90ern. Und das ist ja nun was unsere Gegenwart bekanntlich prägt wie nichts anderes.
Wann war denn nochmal diese Retromania-Diskussion, also die sich nur auf die Popkultur bezogen hat? Also quasi wird sich alles immer auf ewig wiederholen und man bezieht sich vor allem auf das schon Dagewesene. War das auch noch? Nee, das war Anfang Nuller schon. Oh, ne?
Retromania, das Buch von Simon Reynolds.
Genau.
Das ist von, muss ich lügen, ist das nicht 2011 oder
ja, das
sowas?
Ist wahrscheinlich überhaupt nicht so, das sowas, ist nicht sowas, so lange her.
Naja, aber ich habe, er erwähnt ja schon, ich schrieb auch ein Buch über die 80er und wir hatten die gleiche Diskussion 1985 schon, exakt schon mal, da erschien unter anderem der Film Zurück in die Zukunft, wo es ja zurückging in die 50er Jahre und diese Retro-Ästhetik und man hatte nach dem ungeheuren modernistischen Aufbruch mit der vor allem Post-Punk und New Wave, alles neue elektronische Instrumente und so, gab es Mitte der 80er so eine Phase, wo dann plötzlich wieder Rockmusik gemacht werden sollte. So. Und wo man sich irgendwie an, wo so Rockabilly-Bands auftraten, Violent Femme, wird man sich daran erinnern, oder die Stray Cats und alles, Shakin' Stevens, eine der größten 80er-Jahre-Helden, haben wir mittlerweile auch verdrängt. Also da war man schon an so einem Punkt, irgendwie, wo gerade in so auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges die Leute so ermüdet waren von dieser ständigen Apokalypse-Angst, das hat man ja nachher auch wieder vergessen, wie viel Angst man am Anfang der 80er hatte, dass man sich in irgendwas zurücksehnte, was vielleicht irgendwie übersichtlicher war. Und das ist irgendwie, hat man glaube ich in jedem Jahrzehnt.
Genau, und ich hab die Frage danach nur gestellt, weil ich so das Gefühl hatte, als du gerade die Jahrzehnte mal kurz durchgegangen bist, dass genau dieser Loop ja die ganze Zeit passiert. Also wenn wir können nicht mal zurückgucken und sagen, was, da mussten sie sich nochmal mit Religion auseinandersetzen und Feminismus, Backlash, Dings. Jetzt könnte man über die 2020er Jahre wahrscheinlich dieses Jahrzehnt auch ähnlich anfangen. Das heißt, daher fiel mir dieses Retromania-Ding an. Ne? Also hört das eigentlich alles niemals auf? Geht eigentlich wirklich irgendwas weiter? Und gibt es ein Jahrzehnt, das wirklich was hervorgebracht hat, worauf dann aufgebaut wurde? Oder befinden wir uns im Dauerloop von Fortschritt und Rückschritt?
Ja, ich glaube, in dem Loop befinden wir uns ja ohnehin. Ne? Also man kann im Nachhinein nur gucken, was waren jetzt so die zentralen Punkte. Also wie gesagt, Informationsgesellschaft entstand am Anfang des Jahrzehnts, hatte quasi niemand, ich weiß nicht, niemand eine E-Mail, außer ein paar Leuten, die Informatik studierten. Am Ende des Jahrzehnts hatten alle eine Mail-Adresse.
Hotmail.
Eine
Hotmail-Adresse.
Ja, genau. 98 entstand so eine Suchmaschine namens Google, die damals irgendwie noch keiner ernst genommen hat.
Wie heißt die? Google?
Google war die. Google. Genau. Google. Und die ersten Leute hatten Mobiltelefone. Also wir zum ersten Mal, ich glaube, der erste, den ich kannte, der ein Mobiltelefon hatte, das muss irgendwie so 97 gewesen sein, das war Holm Friebe. Und, weil, und natürlich irgendwie der Mega-Checker irgendwie. Und wo aber alle, wenn Holm sein Telefon rausholte, echt immer so ein bisschen, was ist denn das für ein Angeber irgendwie? Also es war so ein bisschen unangenehm. Holm, falls du zuhörst, schönen Gruß irgendwie. Also wir haben ja uns alle später irgendwie eines anderen besonnen, aber das war schon so ein bisschen strange.
Und, meine Oma hat mal von so einem Versandkatalog ein Attrappen-Handy zugeschickt bekommen und da war der Satz daneben, damit können Sie an der Bushaltestelle oder sonst wo angeben, dass Sie ein Mobiltelefon besitzen. Und das war der Gag auf jeder Familie. Hat meine Oma immer diesen Brief rausgeholt und dieses Spielzeug-Handy und war fassungslos über Jahre hinweg, dass ihr tatsächlich ein Versandhaus das anheimstellen will, so einen Quatsch zu machen.
Ja, guck mal, aber das ist der Unterschied. In den 60ern und 70ern gab es, wenn man so Romanheftchen kaufte, wie ich damals, so Peri-Rodan-Hefte, so, waren hinten drin immer Anzeigen unter anderem davon, dass man sich Geheimagentenausweise ausstellen lassen konnte, mit dem man dann beim ersten Date die Frauen beeindruckte. So, huch, den Agentenausweis verloren.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
So, wie kamen wir drauf?
Weiß ich nicht mehr. Ich habe eine andere Frage. Die 80er Jahre haben sich ja noch ganz große Utopien davon aufgebaut, wie die Zukunft aussehen soll. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist das Internationale Kongresszentrum in Berlin, so total futuristischer Zukunftsbau, der bald abgerissen wird. Und wenn man da drin ist, denkt man sich so, aha, das sieht ja aus wie im Raumschiff, wie man sich das vorgestellt hat damals. Hat man in den 90er Jahren, hat man sich das, glaube ich, nichts mehr vorgestellt, oder? Sondern einfach Techno gehört.
Ja,
oder gab es eine Zukunftsvision?
Naja, das war aber in den 80ern auch schon nicht mehr so, wenn ich das korrigieren darf, weil die Pläne zum ICC sind ja auch schon aus den 70ern. Und es war tatsächlich so, dass irgendwie die mit dieser Umweltangst und Apokalypse und so, dass die Zukunft in den 80ern auch schon keinen guten Ruf mehr hatte. Zum Beispiel sollte der Film Zurück in die Zukunft sollte gar nicht so heißen, weil der Verleih der Meinung war, Film, wo der Zukunft im Titel trägt, irgendwie, das kann nichts werden. So, das war relativ mühsam, offensichtlich den durchzusetzen. Ich glaube eigentlich eher, dass sowas wie Zukunft zurückkehrte in den 90ern, weil man hatte ja jetzt erstmal so den drohenden Atomkrieg irgendwie hinter sich gebracht, irgendwie war nicht eingetreten. Irgendwie man hatte jetzt auch irgendwie die Systemauseinandersetzung hinter sich gebracht und dachte ja wirklich am Anfang tatsächlich, da ist jetzt das Ende der Geschichte erreicht und wir können jetzt erstmal feiern. Und es gibt auch sowas wie eine Rückkehr des, sagen wir mal so, utopischen Symbolinventars in die Popmusik. Also wenn ihr euch mal anguckt, irgendwie so eine der prägenden Avantgarden der frühen 90er war natürlich Jungle und Drum and Bass, also die britische Tanzmusik. Und das war, guckt ihr mal irgendwie so die ersten Singles von Goldie oder von den Metalheads an. Und das war wirklich enorm futuristisch. Und man war die Beats waren so schnell, das hatte man noch nicht gehört und so kompliziert. Es gab ganz viel so Astronauten, Zukunfts-, Universums-, Weltraumfahrts-, Symbole in den dazugehörigen Ästhetiken.
Wie in den 50ern, interessant.
Naja, es entwickelt sich auch das, was man dann später Afrofuturismus nannte. Ne? Also, dass sie mir so gerade, also so die Band, also die Künstler und Produzentinnen irgendwie aus dem Detroit Techno, ne? Underground Resistance, und die hatten ja alle tatsächlich auch so Draxire, ganz futuristische Anmutungen. Da ging es immer darum, dass man jetzt irgendwie aus dem Weltall zurückkommt und das gehört also dieses alte, sagen wir so, afroamerikanische Black Atlantic Diaspora Modell jetzt übertragen wird irgendwie in so eine Weltraumzivilisation. Also es war viel Science Fiction Symbolik in den 90ern, mehr als in den 80ern, würde ich denken. Und es kam, und genau, und am Ende haben wir schon gesehen, kam dann Matrix, also die Idee des Cyberspace, die ja nun irgendwie, ne, William Gibson, Neuromancer aus den 80ern ist, aber die übertrug sie dann tatsächlich dann auch irgendwie auf die große Leinwand und wurde dann damit dann zum ersten Mal wirklich auch in einer Reihe von Filmen dann so zu einem, ja, so Drang ins Massenbewusstsein vor als Idee.
Weil wir sie jetzt eben als Aufhänger hatten, sag mal kurz, wie schätzt du denn dann jetzt eben diese aktuellen neuen, weiß ich nicht, Weiterentwicklungen, Sequels von Matrix, Scream oder auch meinetwegen Sex in the City, das hört sich immer so komisch an in einer Reihe, weil es irgendwie hin und vorne nicht ganz zusammenpasst, aber trotz allem ist das, wie gesagt, von Nostalgie geprägt, der Hype darum, oder gibt es da noch irgendwas anderes, was wir daraus mitnehmen können?
Ich glaube, da geht es wirklich tatsächlich einzig und allein darum, dass man Leuten, die halt vor, ne, in dem, weiß ich, 20 Jahren in einem bestimmten Alter waren, wo man gerne Sex in the City geguckt hat, eben jetzt nochmal wieder was Vertrautes zurückgibt. Also, so, das meine, aber das ist auch, weil wir vorhin über die Wiedervereinigung und Musik sprachen, das ist auch interessante Zyklen, weil wir, sagen wir so, in den 90ern alle, sagen wir mal, Musik, die aus dem Osten kam, also ne, diese ganzen Silly und Pudi und wie die alle heißen, wirklich total abgemeldet war, auch unter den, auch beim ostdeutschen Publikum wollte eben keiner mehr hören. Und das ist dann auch tatsächlich auch erst 20 Jahre später wieder entdeckt worden. Genau wie im Grunde der größte Ostrocker des Westens, Udo Lindenberg, ja in den 80ern, 90ern auch eine ganz dürre Phase hatte und dann auch irgendwie Ende der Nuller erst wieder entdeckt worden sind. Das sind halt immer diese 20-Jahres-Zirkel, glaube ich. Also man verdrängt, also im Grunde wie wenn man als Teenager seine ganzen alten Kindersachen auf den Speicher schiebt irgendwie und dann, wenn man dann so Mitte 30, 40 ist, irgendwie vielleicht selber Kinder kriegt, irgendwie dann plötzlich wieder ganz, ganz gerührt in so nostalgischen Erinnerungen schwebt. Ich glaube, das ist viel mehr ist auch gerade bei Sex in the City und bei Scream auch nicht dahinter.
Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst vor dem Grey's Anatomy Revival, aber die gibt es ja immer noch, so der immer noch produziert. So gesehen muss man keine Angst haben, dass es ein Revival gibt.
Ich persönlich war in den 90er die einzige Serie, die ich wirklich jede Staffel komplett durchgeguckt habe, war Emergency Room. Ich würde mich sehr über ein Emergency Room Revival freuen, aber ich weiß nicht, ob George Clooney bereit ist, da nochmal zu
Wir fragen ihn. Der ist in der nächsten Woche bei uns zu Gast. Könnt euch schon mal aufschreiben. George Clooney.
Zusammen mit Dieter Kostlik. Oh mein Gott, der Berlinale Loop.
So, das, ja, aus dem Borchertz werden wir das senden live. Das wird ziemlich aufregend. Genau. Die 90er, also die 90er, Mülltonne oder behalten? Jens Balzer, sollen wir uns mit den 90ern noch richtig deep beschäftigen und brauchen mehr Revivals oder sollen wir in die Zukunft schauen? Ja,
fragst
schauen?
Du den Buchautor, der gerade ein Buch darüber schreibt. Also, wir sollen uns wohl damit beschäftigen.
Selbstverständlich, ich glaube, es braucht allein eine originelle Perspektive, wie sie bisher...
Ja, wer soll die denn liefern?
Ich weiß es auch nicht, mal schauen.
Wann erscheint denn dein Buch?
Ich fange gerade an. Ach so. Ich war ja ganz dankbar, als diese Einladung zu diesem Podcast kam, konnte ich mal langsam mal anfangen, meine Gedanken zu sortieren. Irgendwie.
Ja, sehr also, gerne.
Ja, vielleicht können wir das alle 3 Monate mal wiederholen. Ich dachte, naja, sagen wir mal, also mein Plan ist jetzt, also Herbst 23. So ein Jährchen braucht man ja doch immer.
Wir hätten zum Schluss noch ein bisschen, wir haben noch mehr Inspiration für dich eingepackt. Und zwar, wir haben ein Glücksrad hier im Studio. Das und ich möchte meine reizende Assistentin jetzt mal bitten.
Ey, das ist auch nicht, das ist nicht mal 90er. Ich möchte meine reizende Assistentin mal bitten.
Das war doch 90er, oder? Ja, okay, war das nicht so?
Richtig nee. 90er.
Glücksrad ist so 80er, oder?
Das ist 80er. Ja. Ach, ich komme mit euren Jahrzehnten durcheinander. ich möchte ganz gerne den vorletzten Track kurz hören. Vielleicht inspiriert der dich. Das ist Ende der 90er Jahre.
Ja, Moment. Das klappt auch gleich. Ich mach's mal an.
Damit wir auch noch ein bisschen Musik drin
haben. Das ist wunderschön.
Yo, listen up. Here's the story about a little guy that lives
in the world. IF65 mit Blue. Ich wäre einfach gerne damals schon beim Radio gewesen, aber dann beim Hitradio, um das den ganzen Tag anzumoderieren. Das ist so eine richtige 90er-Jahre-Erinnerung. Jens, Inspiration, keine Inspiration.
Darf ich mir auch noch was wünschen eigentlich? Oder?
Was wir vorrätig haben. Wir haben noch, okay, das hat dir nicht so gefallen, wir haben noch den Zweiter da drüber, mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben.
Warte,
das ist auch wunderschön.
Aber den Zweiter drüber, weil da dazwischen ist auch noch gut.
Ja, mach mal, wie
okay,
du magst.
Okay, jetzt mache ich erstmal das hier.
Ja.
Wir haben nur die schlimmen Sachen gefunden.
Hier ist Deutschlandfunk Kultur.
Jens, was sagst du?
Wie findest du?
Hot or not?
Ich bin Fan. Ich bin Fan.
Wirklich?
Ja.
Haben die eigentlich noch was anderes gemacht außer diesem Track? Gibt es ja, da mehr davon? Von ja, Ace of Base. Base.
Ja, ja. Gibt noch mehr, aber ich kann mich an den Rest nicht erinnern. Aber
wer sich erinnern kann, war eh nicht dabei.
Ich würde sagen Ace of Base. Ich halte ja für den Signature-Track der 90er, aber das habt ihr wahrscheinlich wieder nicht da. Wiggle It von Two in the Room, 91.
Das haben wir nicht da.
Das ist gewissermaßen poststrukturalistischer Euro-Trash-Hip-Hop. Also ganz, ganz großes Stück, falls ihr das nochmal nacharbeiten wollt.
Das wollen wir nacharbeiten, das können wir ja noch reinarbeiten.
Genau.
Vielleicht. Ja. Aber wir hören
das hier vorrätig ist. Wir hören mal rein, ob es gut ist. Also das könnt ihr dann gleich hören, ob wir uns dazu entschieden haben oder nicht.
Aber jetzt haben wir die ganze Autoscooter-Musik haben wir jetzt nicht. Na, ist egal.
Na, mach doch noch ein Lied.
Ich mache noch einen Autoscooter-Song. Ich kann die nur als Autoscooter-Musik beschreiben, weil ich komme vom Land. Und da hat man sich natürlich dann hierzu zu Kaugummi-Count an dem Autoscooter aufgehalten. Das ist doch echt. Ich finde, es fetzt immer noch auf eine ganz peinliche Art und Weise. Jens, hast du aufgelegt?
Ich sehe gerade Leute mit so hochgegelten Haaren und so schmalen Sonnenbrillen, die in so schiefe Viva-Kameras reinlächeln mit so einem Peace-Zeichen.
Genau.
Ja, aua.
Ey, aber singt sie wirklich Aua? Das habe ich natürlich als sehr junges Teenagerkind gedacht.
Du hast wahrscheinlich auch bei Snap immer Agathe Bauer gehört, ne? Das, der Klassiker.
Möglicherweise war es genauso.
Agathe Bauer. Das heißt, wer ist diese Agathe Bauer? Sag mal, das ist so wie wir uns in den 70ern fragten bei Hot Chocolate, der sang immer I believe in Mirko. Wer ist dieser, wer um Gottes Willen ist dieser Mirko? Was haben Hot Chocolate mit denen zu tun?
Oh Gott, wie furchtbar. Aber ich sag mal, hier Technotronic heißen die, oder? Technotronic. Ja. Technotronic.
Ist das nicht noch 80er?
Nee, ich glaube nicht. Oh Gott.
Sicher?
Warte mal. Aber wir schneiden es auf gar keinen Fall raus, auch wenn es 80er ist, weil es musste hier stattfinden. Es wurde in den 90ern sicher auch irgendwo aufgelegt.
Es wurde sicher irgendwo gespielt. Und eine bekannte deutsche Band, die demnächst ein neues Album herausbringt, das ganz hervorragend ist, hat sich danach benannt. Ne?
Und du kannst aber nicht verraten, wer das ist.
Nein, das ist
aber wie sollen wir das denn rausfinden?
Tja, gute Frage.
Wir googeln einfach mal ein bisschen durch die Gegend.
Was da so kommt. Irgendwie. Ja, es war natürlich auch das große Jahrzehnt, nicht nur der Autoscooter-Musik, sondern natürlich auch irgendwie die norwegischen Kirchenanzünder. Ne? Also es ist viel Black Metal von politisch unzuverlässigen Gestalten, Mayhem, Dark Throne in der Zeit entstanden. Es war eben auch das Jahrzehnt, in der das führt das vielleicht nochmal ab, aber tatsächlich mal viel Musik von Leuten plötzlich da war, die, politisch nicht so auf der richtigen Seite standen.
Ich habe noch eine cute Verkaufsidee für dein Buch, aber dann musst du uns in die Widmung rein, wenn du richtig 90er sein willst, dann legst du hinten eine CD bei. In so eingeschweißt, in so ein Plastikding und dann kann jeder die Songs hören und du benennst die Kapitel, aber nach den Songtiteln.
Ich wollte schon bei dem 70er-Buch eine Flexi-Disc reinlegen. Das ist aber an irgendwelchen, an irgendwas gescheitert. Ich glaube, es gibt diese Flexi-Material. Hat denn aber irgendjemand noch CD-Spieler? Das ist doch völlig
sinnvoll. Da muss man
auch noch mal den Discman zum Buch auch noch beilegen. Ne?
Das ist ja wiederum richtig cool.
Wie Ips mit Gimmick.
Ja, genau.
So, sehr gerne. Da haben wir gern geholfen, Jens. Ja. Danke, dass du uns geholfen hast mit deinen vielen klugen Gedanken. Zu den 90er Jahren.
Aber jetzt spielt ihr noch Wiegeldit, ne?
Jetzt spielen wir noch das im Schallarchiv. Unser Schallarchiv, das vorbereitet.
Ich bringe das sonst nachher noch vorbei. Ich habe das auf CD.
Das war lakonisch elegant für diese Woche und aber noch nicht für dieses Jahrzehnt. Das stelle ich mal so fest.
Ich würde auch sagen, da kommt ja noch ein bisschen was. Darauf muss man dann auch in.
Ich glaube, es kommt. Ich habe auch gerade irgendwas in der Modezeitschrift gelesen, es kommen gerade die Nuller wieder. Ne?
Das möchten wir alle nicht. Ja, das machen wir dann nächsten Mal.
Aber wir können nicht bei jedem Jahrzehnt, ganz ehrlich, jetzt immer sagen, seit den 80ern oder 70ern, das möchten wir nicht, dass es zurückkommt, weil es kommt halt zurück. Wir müssen uns damit so Frieden schließen.
Man muss einfach ganz tapfer sein.
Auf jeden Fall. Und es ist auch unsere und vor allem meine Identität, Johannes, nicht mal die 90er. Sorry.
Ja, das ist ja auch okay.
Akzeptier das.
Alles klar.
So, danke,
Jens.
Ich
habe die Nuller-Existenz und das möchte ich wirklich nicht zurückhaben. Das ist wirklich, also da sind Sachen passiert, da sah ich aus, das war nicht gut. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.